dem Brennglas.
Politik näher betrachtet. Hallo allerseits und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid. Ihr hört gerade die 59. Folge des Politik-Podcasts mit dem Brennglas. An den Mikrofonen begleiten euch, wie quasi immer, Xiao Zhen, das bin ich, und mein langjähriger Co-Host Raphael Schulz. Sei ebenfalls gegrüßt, Raffi. Wie ist die Lage im Münchner Norden?
Moin zusammen und auch meinerseits ein Willkommen an alle Zuhörenden. Die Lage hier ist wohl wie an diesem Wochenende. Wir zeichnen übrigens diesmal am Samstag, den 9. August 2025 auf, vielerorts im Land. Warm, sonnig, sommerlich. Der Sommer wurde also überraschenderweise doch noch lebend gefunden, konnte geborgen werden und darf nun wieder aktiv sein.
Wer hätte das gedacht?
Ja, kaum zu glauben. Während wir vor den Mikros für euch schwitzen und uns an den schattigen Schreibtisch zurückziehen, hoffen wir, ihr könnt es euch zum Zeitpunkt, da ihr uns hört, mit einem Kaltgetränk gemütlich machen, vielleicht etwas die Sonne genießen und dabei politischen Input aufnehmen. Wo auch immer ihr also seid, viel Spaß dabei und genießt die endlich wieder schönen Tage.
Ja, das klingt doch solide, würde ich sagen.
Ja, durchaus.
Was mir auffällt ist, dass wir anscheinend zunehmend ein Gespür dafür entwickeln, an sonnigen und heißen Tagen aufzunehmen. Es war an den letzten 3 Aufnahmetagen auch schon so, meine ich. Falls ihr also gutes Wetter braucht, nehmt einfach jeweils den Tag vor dem Veröffentlichungsdatum unserer neuen Folgen und ihr seid relativ safe.
Genau, und vergesst sonstige Wettervorhersagen.
Genau, aber weiter im Programm. Was haben wir für die heutige Episode geplant? Es gibt Länder und Regionen, in die wir thematisch öfter reisen als andere, was den regelmäßigen ZuhörerInnen unter euch wahrscheinlich schon aufgefallen sein dürfte. Andere wiederum priorisieren wir tendenziell weniger stark, weil wir nach wie vor den Eindruck haben und auch unsere Statistik stützt diese Wahrnehmung, dass die meisten von euch eher innenpolitische Themen präferieren. Diesem Umstand wollen wir grundsätzlich natürlich auch Rechnung tragen. Es gibt aber nicht selten Themen und politische Entwicklungen im Ausland, die uns selbst etwas mehr beschäftigen als so manche Ereignisse hierzulande. Aktuell gilt das insbesondere für die momentane Situation und Entwicklungen im Gazastreifen, über die wir auch in der heutigen Folge sprechen möchten. Die Lage dort spitzt sich bereits seit längerer Zeit dramatisch zu. Die Organisation International Rescue Committee, welche schon seit 1933 lebensrettende Hilfe leistet und Perspektiven für Geflüchtete und weitere schutzbedürftige Menschen schafft, stufte die Situation in Gaza bereits Ende 2024 als die weltweit zweitgrößte humanitäre Krise ein. Israels Armee geht seit dem Terrorangriff der Hamas im Oktober 2023 militärisch massiv gegen die PalästinenserInnen im Gazastreifen vor. Mit katastrophalen Folgen für die dortige Zivilbevölkerung. Mittlerweile sprechen immer mehr Akteure, darunter Südafrika, mehrere Fraktionen des Europäischen Parlaments, Amnesty International, GenozidforscherInnen sowie Völkerrechtler von Völkermord. Wir wollen daher zu Beginn auf die aktuelle Lage im Gazastreifen blicken. Was passiert dort gerade und unter welchen Bedingungen muss die dortige Bevölkerung leben? Unseren Fokus möchten wir dann anschließend auf den im Vergleich zu anderen Ländern deutlich zaghaften und einseitigen Umgang Deutschlands mit Israels Vorgehen und dessen Gründe dafür richten. Hierbei stellt sich für uns dann auch die Frage, welche politischen Konsequenzen die deutsche Haltung zu Israel auf die Außenwahrnehmung der Bundesrepublik hat. Abschließend wollen wir unsere Erkenntnisse und Einschätzungen in einem Fazit zusammenfassen. Bevor wir ins Hauptthema einsteigen, gibt's aber erstmal unser heutiges
Brennglas-Update. In unserem ersten Brennglas-Update für heute geben wir gewissermaßen ein Update vom Update aus unserer Folge von vor 4 Wochen. Wer unsere 58. Folge vom 13. Juli gehört hat, erinnert sich vielleicht noch an unser damaliges Brennglas-Update zur geplanten Wahl von 3 neuen VerfassungsrichterInnen im Bundestag und den Eklat, der diese Wahl in letzter Minute platzen ließ. Damals hatten wir euch schon berichtet, wie die Nominierung der SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf im Wahlausschuss zunächst die nötige Zweidrittelmehrheit bekam, nur um dann durch einen plötzlichen Rückzieher der Union wieder ins Wanken zu geraten. Wir haben damals erklärt, wie Vorwürfe von angeblichen Plagiatsverdachtsmomenten bis hin zu ideologischer Skepsis für den Absetzungsantrag der Union genutzt wurden, obwohl sich der Plagiatsvorwurf schnell als haltlos erwies. Schon damals war klar, hier ging es nicht nur um juristische Qualifikation, sondern um politische Symbolkämpfe. Nun, knapp 4 Wochen später ist klar, diese politische Hängepartie, zumindest die Personalie Brosius Gersdorf betreffend, ist zu Ende, allerdings nicht mit einer Wahl, sondern mit einem Rückzug. Am 7. August erklärte Brosius Gersdorf selbst, dass sie ihre Kandidatur zurückzieht. Für die Entscheidung ihres Rücktritts von der Kandidatur führte sie in einer schriftlichen Erklärung insgesamt 8 Punkte an. Den wahrscheinlich markantesten, da er insbesondere auf die thematisierte Blockade in der Unionsfraktion zurückgeht, hier mal im Wortlaut. Zitat: Nach reiflicher Überlegung stehe ich für die Wahl als Richterin des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr zur Verfügung. Mir wurde aus der CDU-CSU-Fraktion öffentlich und nicht öffentlich in den letzten Wochen und Tagen sehr deutlich signalisiert, dass meine Wahl ausgeschlossen ist. Teile der CDU-CSU-Fraktion lehnen meine Wahl kategorisch ab. Zitat Ende. Und nochmal Zitat. Der CDU-CSU-Fraktion ist es nicht gelungen, sich mit meinen Themen und Thesen inhaltlich auseinanderzusetzen. Eine Einladung in eine Fraktionssitzung hat sie bis zuletzt nicht ausgesprochen. Zitat Ende.
Dieses hier zuletzt aufgegriffene Verhalten der Unionsfraktion wurde im Nachgang zu der Erklärung auch mehrfach kritisiert, unter anderem von Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke, der die Ursache dieses ganzen Debakels, wie er es nannte, klar bei der Union und auch zuallererst bei ihrem Fraktionschef, also bei Jens Spahn, sieht. Gleichzeitig, auch aufgrund nun wohl doch konkreterer Plagiatsvorwürfe, welche die Uni Hamburg anscheinend nun prüfen will, glaubt der Politikwissenschaftler auch, dass sie mit ihrem Rückzug nun auch der Demokratie einen Gefallen tue. Zwei durchaus ambivalente Aussagen eines ausgewiesenen Politikfachmanns, die aber auch bereits andeuten, dass die Reaktionen auf den Kandidaturverzicht keineswegs einheitlich ausfielen. Die SPD-Parteivorsitzende und Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas äußerte sich erschrocken über den Rückzug. Es mache ihr große Sorgen, dass rechte Netzwerke es wirklich geschafft haben, eine Kampagne gegen Frauke Brosius-Gersdorf zu führen. Wenn es so ist, dass eine Richterwahl beeinflusst werden kann, dann haben wir ein Problem, so die SPD-Politikerin. Die Grünen sprachen in Person ihrer Fraktionsvorsitzenden Britta Haselmann davon, dass das Verhalten der Union nicht nur die Personalie Brosius-Gersdorf betreffe, sondern das Vertrauen in das gemeinsame Verfahren zur Wahl von VerfassungsrichterInnen insgesamt beschädige.
Und selbst in der CDU-CSU-Fraktion, die sich ja bis zuletzt sogar einem Dialog mit der Kandidatin verweigerte, kommen nun zumindest in Teilen fast selbstkritische Töne. Zwar verweist Jens Spahn zunächst auf ungeklärte Fragen zu einzelnen Positionen, zollt der Rechtsprofessorin jedoch Respekt für ihre fachliche Qualifikation und für ihre Rückzugsentscheidung. Ein Wort zu eigenen Fehleinschätzungen war von ihm jedoch nicht zu hören. Das musste dann sein Fraktionsvize Matthias Mittelberg übernehmen. Mittelberg räumte ein, dass der Ablauf Fehler hatte und eine Entschuldigung gegenüber der SPD und Brosius Gersdorf angebracht wäre. Unseren Recherchen nach ist eine solche Entschuldigung jedoch bisher ausgeblieben. Ebenso scheint nach den Erfahrungen der letzten Wochen, zumal sich das Parlament noch in der Sommerpause befindet, relativ offen zu sein, wie es nun weitergeht. Wird man an den beiden übrigen KandidatInnen, Ann-Kathrin Kaufhold und Günther Spinner, letzterer war ein Unionsvorschlag, festhalten und nur Frau Brosius-Gersdorf ersetzen? Oder kommt es doch noch zu einem Austausch aller RichterkandidatInnen? Auch letzteres scheint gegenwärtig zumindest nicht ganz ausgeschlossen, wenn auch unwahrscheinlich. Eine neue Abstimmung im Bundestag könnte, sofern man die Parlamentarier nicht zu einer Sondersitzung zusammenruft, im September stattfinden. Zuvor aber braucht man also nun mindestens eine neue Kandidatin oder einen neuen Kandidaten und eine Einigung. Nach dem Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf, die von der SPD vorgeschlagen worden war, bleibt dieses Vorschlagsrecht weiterhin bei den Sozialdemokraten. Sie müssen nun eine neue Kandidatin oder einen neuen Kandidaten finden und diese oder diesen zunächst den anderen Fraktionen vorschlagen. Nach der gegenwärtig zu diesem Thema aber doch recht aufgeheizten Stimmung dürfte es diesmal deutlich schwerer werden, jemanden zu finden, der bereit ist, sich auch zur Verfügung zu stellen.
Kommen wir zum Update Nummer 2. Trotz Sommerpause hat das Bundeskabinett eine ganze Reihe an Gesetzentwürfen auf den Weg gebracht. Mit dabei ein milliardenschweres Rentenpaket, das zum einen das Rentenniveau langfristig absichern soll und zum anderen auch eine Ausweitung der Mütterrente vorsieht. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch grünes Licht für den Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Bärbel Baas gegeben. Darin steckt mehr als nur ein Rentenversprechen. Nach dpa-Informationen soll der Beitragssatz zur gesetzlichen Rente 2027 etwas stärker steigen als bislang gedacht, nämlich von derzeit 18,6 auf 18,8% des Bruttolohns. Klingt erstmal nach wenig, macht aber bei Millionen BeitragszahlerInnen schnell einen ordentlichen Batzen aus. Spannend ist auch eine weitere Passage im Gesetzentwurf. Die sogenannte Mindestrücklage der Rentenkasse soll von 20 auf 30% einer Monatsausgabe angehoben werden, quasi als zusätzliches finanzielles Polster. Der Haken, damit das klappt, könnte einmalig ein höherer Beitragssatz nötig werden. Der Bund selbst will sich daran allerdings nicht beteiligen. In der Kabinettsvorlage heißt es wörtlich, dass direkte Auswirkungen auf Bundeszuschüsse ausgeschlossen seien, sprich die Rentenversicherung soll das selbst stemmen.
Die Regierung plant, das Rentenniveau bis 2031 bei mindestens 48% des Durchschnittslohns zu stabilisieren. Das nennt sich Haltelinie. Die Idee dahinter? Die Renten sollen nicht hinter der Lohnentwicklung zurückbleiben, selbst wenn die Konjunktur mal schwächelt. Damit soll mehr Sicherheit auch in unsicheren Zeiten geschaffen werden. Wichtig dabei? Das Rentenniveau ist kein direkter Eurobetrag, sondern eine Rechengröße. Es zeigt das Verhältnis zwischen einer sogenannten Standardrente und dem Durchschnittslohn aller Beschäftigten. Wie hoch die individuelle Rente am Ende also tatsächlich ist, sagt das nicht aus. Ohne die neue Regelung würde das Niveau laut Prognosen bis 2031 auf 47% sinken, bis 2040 sogar auf 45%. Ein weiterer zentraler Punkt im neuen Rentenpaket? Die Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder werden um weitere 6 Monate verlängert. Damit kommen auch diese Eltern künftig auf insgesamt 3 Jahre pro Kind. Für alle Kinder ab 1992 galt das schon länger. Jetzt soll die Regel also rückwirkend auch für ältere Jahrgänge gelten. Laut Regierung profitieren davon rund 10 Millionen Eltern, vor allem Frauen. Die Umsetzung startet zum 1. Januar 2027, technisch klappt's aber erst ab 2028. Wer schon ab 2027 Anspruch hat, bekommt das Ganze immerhin rückwirkend ausbezahlt als Zuschlag auf die Rente. Und was bringt das konkret? Pro vor 1992 geborenem Kind steigt die monatliche Rente um etwa 20 Euro. Gleichzeitig sorgt die Stabilisierung des Rentenniveaus dafür, dass die Altersbezüge insgesamt um etwa 2% höher ausfallen als ohne die Reform. Für eine Rentnerin mit 1.500 Euro Monatsrente wären das rund 30 Euro mehr jeden Monat ab 2031.
Das Gesamtpaket hat natürlich seinen Preis und der ist nicht gerade niedrig. Ab 2027 rechnet die Regierung mit Kosten in zweistelliger Milliardenhöhe pro Jahr. Das Geld soll aus dem Bundeshaushalt kommen. Ungünstig ist nur, der weist laut Finanzplanung von Finanzminister Lars Klingbeil schon jetzt erhebliche Lücken auf. Ebenfalls im zweistelligen Milliardenbereich bis 2029. Eine solide Gegenfinanzierung bislang nicht in Sicht. Dass der Beitragssatz zur Rentenversicherung ab 2027 überhaupt steigt, war absehbar. Die Ausgaben der Rentenkassen klettern, gleichzeitig gehen immer mehr Menschen in Rente, während die Zahl der BeitragszahlerInnen sinkt. Nach aktueller Gesetzeslage wäre der Beitragssatz ohnehin leicht auf 18,7% gestiegen. Jetzt sollen es 18,8% werden. 2026 bleibt aber alles noch wie gehabt. Der Gesetzentwurf zeigt auch, wie stark die Kosten wachsen. Die Rentenausgaben inklusive Krankenversicherung für Rentnerinnen und Rentner steigen laut Prognose von rund 394 Milliarden Euro in diesem Jahr auf mehr als 476 Milliarden Euro im Jahr 2029. Ein Plus von über 80 Milliarden in nur 5 Jahren. Das ist durchaus eine Hausnummer. Obwohl vor allem die Mütterrente eigentlich ein Prestigeprojekt der CSU ist, stellt sich Arbeitsministerin Baas demonstrativ hinter die Reform. Ihr Argument? Das Ganze sei ein Schritt hin zu mehr Fairness. Schließlich hätten Eltern, die Kinder großgezogen haben, der Gesellschaft einen echten Dienst erwiesen. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht die Reform positiv. DGB-Vorständin Anja Piel nennt das Rentenpaket einen Gewinn für alle Generationen. Höhere Renten stärkten nicht nur die Kaufkraft der Einzelnen, sondern auch die Binnenkonjunktur und am Ende profitierten davon sogar die Kranken- und Pflegekassen. Verena Bentele vom Sozialverband VdK spricht von einer wichtigen Botschaft an alle gesetzlich Rentenversicherten. Und sogar aus Teilen der Opposition gibt's Rückendeckung. Grün-Fraktionsvize Andreas Autretsch betont, dass es selbstverständlich sein sollte, Mütter fair zu behandeln und sie im Alter vor Armut zu schützen.
Kritik kommt hingegen unter anderem von der Linkspartei. Parteichefin Ines Schwertner hält das Paket für nicht weitreichend genug. Wer Altersarmut wirklich bekämpfen wolle, müsse mutiger sein und etwa das Rentenniveau deutlich auf 53% anheben. Deutlichen Gegenwind gibt's auch von Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Er hält das Rentenpaket für einen Fehler mit langfristigen Folgen und warnt vor einem Bumerang für kommende Generationen. In seinen Augen ist das Ganze nichts weniger als das teuerste Sozialgesetz dieses Jahrhunderts. Das ist auch eine Ansage. Aber auch aus den eigenen Reihen kommt scharfe Kritik. Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, wirft der Regierung vor, die Augen vor den absehbaren Finanzierungsproblemen zu verschließen. Wenn die geburtenstarken Jahrgänge ab den 2030er Jahren in Rente gehen, werde der Bundeshaushalt vor einer überwältigenden Situation stehen, so Winkel gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Im Herbst will die Bundesregierung dann den zweiten Teil ihres Rentenpakets beschließen. Das soll dann die Aktivrente, die Frühstartrente und das Betriebsrentenstärkungsgesetz enthalten, worauf wir heute in diesem Rahmen nicht mehr näher eingehen wollen, aber zu gegebener Zeit wahrscheinlich wieder ein Update machen werden.
Wir steigen ins Hauptthema ein. Die meisten von euch werden es inzwischen sicherlich schon über den einen oder anderen Informationsweg mitbekommen haben. Wir wollen hier mal versuchen, eine kurze Übersicht zur derzeitigen Situation der Bevölkerung in Gaza zu geben. Im Gazastreifen hat sich die humanitäre Lage seit Kriegsbeginn im Oktober 2023 immer mehr zu einer existenziellen Katastrophe verfestigt und sich inzwischen zu einer der größten humanitären Krisen weltweit entwickelt. Die Menschen dort leben seit fast 2 Jahren in einem Zustand, der zwischen Überlebenskampf und Ausweglosigkeit pendelt. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind bislang mindestens 61.000 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet und weit über 151.000 verletzt worden. Rund 90% der 2,1 Millionen Einwohner wurden mindestens einmal, viele mehrfach, aus ihren Häusern vertrieben. Ganze Stadtviertel sind nicht mehr bewohnbar, zerstört, vermint oder ohne jede Versorgung. Wer zurückkehrt, findet oft nur Schutt, offene Abwasserkanäle und den Geruch verbrannter Häuser vor. Das dringendste Problem ist der Hunger. Die IPC Global Initiative hat Ende Juli gemeldet, dass in großen Teilen des Gazastreifens die Schwellenwerte für Hungersnot bei der Nahrungsaufnahme überschritten sind. In Gazastadt gilt das inzwischen auch für die akute Mangelernährung. Ein klares Signal, dass hier nicht mehr nur theoretisch, sondern faktisch Hungersnot herrscht. Mehr als ein Drittel der Menschen isst tagelang gar nichts. Hunderttausende leben dauerhaft in Hungerzuständen. Besonders betroffen sind Kinder. Fast 12.000 unter 5-Jährige wurden allein im Juli mit akuter Mangelernährung registriert. Der höchste Monatswert seit Beginn des Krieges. Ihre Körper sind so geschwächt, dass sie auf kleinste Infektionen mit schweren Krankheitsverläufen reagieren. Hilfslieferungen erreichen die Menschen nur unregelmäßig. Israel verweist auf Lastwagenladungen, die auf die Einfuhr warten. Hilfsorganisationen wie das Welternährungsprogramm oder das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, OCHA, betonen hingegen, dass Zugangsverbote, Beschuss, unsichere Routen und Plünderungen die Verteilung behindern. Wenn Lebensmittel eintreffen, geschieht das in Mengen, die den Bedarf bei weitem nicht decken. Für viele Familien bedeutet das, einen Laib Brot durch 10 teilen, Wasser in kleinen Tasten rationieren, improvisierte Herde aus Trümmern bauen, um etwas Reis oder Linsen zu kochen.
Das Gesundheitssystem ist längst kollabiert. Von den 36 Krankenhäusern im Gazastreifen arbeiten nur noch wenige und wenn überhaupt, dann nur teilweise. Viele Gebäude sind zerstört, besetzt oder ohne Strom und Wasser. Operationssäle können oft nicht betrieben werden, Intensivstationen fallen aus, weil es an Treibstoff für Generatoren fehlt. Ärztinnen berichten davon, bei Taschenlampenlicht zu operieren, ohne Strom, Narkosemittel, manchmal nur mit Schmerztabletten. Tausende Patientinnen und Patienten benötigen dringend spezialisierte Behandlungen, etwa für Krebs, Dialyse oder Herzoperationen, doch Ausreisen ins Ausland sind nur noch in Ausnahmefällen möglich. Somit bleiben chronische Erkrankungen unbehandelt, Verletzungen verschlimmern sich und vermeidbare Todesfälle häufen sich. Parallel dazu steigt die Gefahr von Seuchen. Sauberes Wasser ist knapp. 81% der öffentlichen Wasser- und Abwasserversorgung liegen in Kampfzonen oder sind zerstört. Abwasser läuft offen durch Straßen, Müll sammelt sich in Bergen. Krankheiten wie Durchfall, Hepatitis A und Hautinfektionen breiten sich aus, insbesondere unter Kindern. Bereits im vergangenen Jahr wurde das Poliovirus im Abwasser nachgewiesen. Seither versuchen Hilfswerke, Impfkampagnen durchzuführen. Aber jede Kampagne braucht sichere Wege, funktionierende Kühlketten und vor allem eine Pause der Kämpfe. Bedingungen, die selten erfüllt werden. Auch die Bildung ist weitgehend zusammengebrochen. Schulen wurden bombardiert oder dienen als Notunterkünfte. Lehrerinnen und Lehrer sind geflohen, verletzt oder getötet. Für die meisten Kinder gibt es seit Monaten keinen Unterricht, keine Routinen, keine sicheren Orte. Unterricht findet, wenn überhaupt, in improvisierten Zelten statt, ohne Bücher, Hefte oder Strom und Internet. Internationale Organisationen sprechen von einer verlorenen Generation, deren Bildungslücken und Traumata die Region noch lange prägen werden. Die Versorgungslage hängt auch am Nadelöhr der Grenzübergänge. Seit dem 20. Juli dürfen Hilfsorganisationen wieder regelmäßig Fracht an die Übergänge Zikim im Norden und Kerem Shalom im Süden abholen. Regelmäßig heißt aber nicht ausreichend. Konvois werden weiterhin aufgehalten oder angegriffen. Straßen sind vermiemt oder unpassierbar. Treibstoff ist Mangelware. Lokale Strukturen, die Transporte früher noch begleiteten und schützten, existieren vielerorts heute nicht mehr.
Zu dieser Dauerkrise kommt nun eine neue Eskalationsgefahr. Israel hat diese Woche angekündigt, Gaza-Stadt vollständig unter Kontrolle bringen zu wollen. Internationale Beobachter warnen, dass dies bis zu 1 Million Menschen erneut zur Flucht zwingen könnte. In Gebiete, die weder Unterkünfte noch Infrastruktur für weitere Massenvertreibung haben. Für die Betroffenen würde das bedeuten, zum dritten oder vierten Mal alles zurücklassen, in noch überfülltere Lager ziehen und wieder von vorne beginnen, um irgendwo Schutz und Nahrung zu finden. Im Alltag heißt das, Mütter, die zwischen der Suche nach Trinkwasser und der Betreuung kranker Kinder pendeln, Väter, die stundenlang für ein Hilfspaket anstehen, während über ihnen Drohnen kreisen, Kinder, die nachts nicht schlafen können, weil sie an Hunger und Angst leiden, alte Menschen, die ihre Medikamente nicht mehr bekommen, weil Apotheken geplündert oder zerstört sind. Hilfsorganisationen benennen klar, was jetzt nötig wäre. Erstens sichere, großvolumige und kontinuierliche Versorgung mit Hilfsgütern, aber auch mit kommerziellen Waren, um Märkte wieder zu beleben. Zweitens verlässliche Schutzmechanismen, damit Konvois, Krankenhäuser und Wasserwerke nicht ins Visier geraten. Drittens ausreichend Treibstoff für Generatoren, Pumpen und Kühlketten. Ohne diese drei Elemente, so betonen die Hilfswerke, bleibt der Alltag in Gaza ein permanenter Überlebenskampf und jede weitere Eskalation könnte die letzten verbliebenen Strukturen zerstören. Die humanitäre Bilanz ist damit nicht nur eine Frage von Zahlen, sondern ein Spiegel der Lebensrealität von 2 Millionen Menschen. Tod, Hunger, Krankheit, Obdachlosigkeit, der Verlust von Bildung und Zukunftsperspektiven. All das verdichtet sich zu einer Krise, die aus Sicht vieler Beobachter längst nicht mehr nur eine Folge des Krieges ist, sondern das Ergebnis einer gezielten Zerstörung der Lebensgrundlagen.
Puh, da muss man ehrlicherweise erst einmal kurz durchatmen. Und wenn man diese humanitäre Bilanz vor Augen hat, stellt sich unweigerlich die Frage, wie reagiert die Welt und wie positioniert sich Deutschland in diesem Spannungsfeld zwischen humanitärer Katastrophe, Sicherheitsinteressen und historischer Verantwortung. Zuletzt wurde die deutsche Haltung, die kurz zusammengefasst bisher immer in nahezu bedingungsloser Solidarität zu Israel bestand, zunehmend kritisiert. Daher hilft es vielleicht, wenn wir zu Beginn dieses Kapitels mal versuchen, die historischen Gründe für diese Haltung kurz aufzuzeigen, um dann die aktuellen Entwicklungen auch hierzu zu thematisieren und sie zum besseren Verständnis mit anderen Ländern zu vergleichen. Die enge sicherheitspolitische Partnerschaft mit Israel ist das Ergebnis einer historischen Verpflichtung, die aus den Verbrechen des Nationalsozialismus und der Shoah, also der systematischen Tötung von Jüdinnen und Juden, erwuchs. Sie prägte über Jahrzehnte das außenpolitische Selbstverständnis der Bundesrepublik und führte zu einer Linie, die als Staatsräson bezeichnet wird, die Sicherheit Israels als Teil deutscher Politikidentität. Vor diesem Hintergrund wirkt jede Abweichung von der bisherigen Linie umso bemerkenswerter. Genau so eine Zäsur hat es nun vorgestern gegeben, als die Bundesregierung erstmals seit Jahrzehnten einen Teilstopp für Rüstungslieferungen an Israel verhängte. Auslöser war der Beschluss des israelischen Sicherheitskabinetts, Gaza-Stadt militärisch vollständig einzunehmen, eine Entscheidung, die internationale und auch innerisraelische Warnungen vor einer massiven Eskalation ignorierte und die wir vorhin bei der Einordnung der aktuellen Lage auch schon kurz thematisierten. Durch die Verkündung des Kanzlers, dass die Bundesrepublik vorerst keine Waffenexporte mehr nach Israel genehmigen würde, die im Gazastreifen eingesetzt werden könnten, bewegt sich Deutschland nun in einer deutlich komplexeren Lage als noch vor wenigen Monaten. Zwischen historisch gewachsener Solidarität, wachsendem innenpolitischem Druck, humanitärer Verantwortung und einem europäischen Umfeld, das in der Bewertung des Gazakriegs längst nicht mehr geschlossen auftritt.
Jedoch gibt es durchaus europäische Staaten, die ihre Haltung gegenüber Israel bereits deutlich verändert haben. Vielleicht ist die aktuelle Entscheidung der Bundesregierung also in Teilen auch darauf zurückzuführen. Im europäischen Vergleich steht Deutschland mit dieser Gratwanderung zwischen Härte und Solidarität jedenfalls nicht allein, aber auch nicht im Mainstream. Länder wie Spanien, Irland oder Norwegen äußern seit Monaten deutlichere Kritik am israelischen Vorgehen und fordern einen sofortigen Waffenstillstand. Teils verbunden mit der Anerkennung eines palästinensischen Staates. Andere wie Ungarn oder Tschechien halten sich demonstrativ auf Israels Seite. Ganz aktuell hat zuletzt Frankreichs Präsident Macron angekündigt, Palästina als Staat anerkennen zu wollen. Auch dies dürfte Deutschland als sehr enger Partner der Franzosen weiter unter Druck setzen, die eigene Haltung zu überdenken. Kurz zur Einordnung. Wenn von Palästina die Rede ist, geht es völkerrechtlich um ein Staatsgebilde, das aus zwei geografisch getrennten Gebieten bestehen soll, dem Westjordanland und dem Gazastreifen. In der sogenannten Zwei-Staaten-Lösung, die seit Jahrzehnten als möglicher Weg zu einem dauerhaften Frieden diskutiert wird, würde Palästina einen eigenen, souveränen Staat bilden, der in friedlicher Koexistenz neben Israel existiert.
In unserem späteren Näher erklärt gehen wir noch etwas detaillierter auf den Diskurs der sogenannten Zwei-Staaten-Lösung ein, daher an dieser Stelle nur so viel. Der aktuelle Gazakrieg und insbesondere Israels Plan, Gaza-Stadt vollständig einzunehmen, berührt diesen Zwei-Staaten-Ansatz jedenfalls direkt. Je mehr Israel in Gaza dauerhafte Kontrolle ausübt oder die dortige Verwaltung neu strukturiert, desto schwieriger wird es, diese Region später als Teil eines unabhängigen palästinensischen Staates zu etablieren. Genau deshalb hängt die Debatte um die Zwei-Staaten-Lösung so eng mit den aktuellen Entwicklungen zusammen. Und die Bundesregierung bewegt sich zwischen all dem. Sie erkennt die humanitäre Dramatik an und unterstützt Hilfsmaßnahmen, vermeidet es aber, Israel öffentlich scharf zu verurteilen. Übrigens bis heute. Denn in seiner Ankündigung zu dem teilweisen Waffenlieferstopp stellte Bundeskanzler Merz sinngemäß auch klar, dass man an der Souveränität Israels in keiner Weise zweifle. Laut aktuellen Umfragen findet diese Linie jedoch immer weniger Rückhalt auch in der Bevölkerung Deutschlands. Die Zustimmung zur klar pro-israelischen Position ist seit Ende 2023 von knapp 30% auf unter 20% gefallen. Warum also diese besondere Haltung?
Deutschlands besondere Verantwortung gegenüber Israel hat ihren Ursprung in den dunkelsten Kapiteln unserer Geschichte. Der nationalsozialistische Terror und der Holocaust, bei dem 6 Millionen Jüdinnen und Juden systematisch ermordet wurden, wurden in deutschem Namen begangen. Israel wurde nach 1905 für viele Überlebende zum sicheren Zufluchtsort. Mit dem Luxemburger Abkommen von 1952 verpflichtete sich die junge Bundesrepublik zu Wiedergutmachung und Unterstützung nicht aus politischem Kalkül, sondern aus moralischer Pflicht. Bis heute gilt, die Sicherheit Israels ist Teil deutscher Staatsräson, ein fester Grundsatz, den Angela Merkel 2008 vor der Knesset bekräftigte. Diese Verantwortung bedeutet, Antisemitismus entschieden zu bekämpfen, jüdisches Leben zu schützen und an der Seite Israels zu stehen, wenn es um seine Existenz geht. Doch die Bilder aus Gaza, die dramatische Verschlechterung der Lebensbedingungen und das Gefühl, dass sich die militärischen Ziele Israels von legitimer Selbstverteidigung hin zu einer Politik der totalen Kontrolle verschieben, stellen diese Haltung auf die Probe. Der nun verkündete Waffenlieferstopp ist deshalb nicht nur eine außenpolitische Reaktion auf die Eskalation, er markiert auch vermeintliche Bereitschaft, historische Verantwortung neu zu bewerten. Deutschland dürfte damit nun vor einer unbequemen Debatte stehen. Wie weit darf historische Solidarität gehen, wenn sie im Hier und Jetzt moralische Dilemmata verschärft? Und wie lässt sich glaubwürdige Menschenrechtspolitik mit einer einzigartigen Beziehung zu Israel in Einklang bringen? So wie sich in Gaza die Lebensgrundlagen immer weiter auflösen, so bröckelt auch die Gewissheit, dass die alte Formel Deutschlands Sicherheitspolitik endet nicht am Mittelmeer noch unverändert trägt. Was bleibt, ist der Versuch, auf einem politischen Drahtseil zu balancieren. Ein Fuß im historischen Erbe, der andere im Minenfeld der aktuellen Weltpolitik.
Ja, die insgesamt immer noch ziemlich einseitige pro-israelische Haltung der Bundesregierung, aber auch viele andere Akteure hierzulande, wirken sich unweigerlich auf die Außenwahrnehmung Deutschlands aus. Darüber wollen wir im Folgenden vor allem im Kontext des aktuellen Gazakriegs noch sprechen. Was macht diese besondere Parteinahme mit dem Ansehen und der Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik? Die deutsche Haltung im Gazakrieg steht international wie national in der Kritik, und zwar heftig. Der Vorwurf lautet, Berlin hat sich zu lange, zu klar auf eine Seite geschlagen und damit die eigenen Werte in Frage gestellt. Das beschädigt Deutschlands Ansehen und Glaubwürdigkeit nachhaltig. Ausgangspunkt ist, wir sind vorhin schon darauf eingegangen, die historische Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel. Seit Beginn des Gazakrieges betonte die Bundesregierung immer wieder, an der Seite Israels zu stehen, politisch, rhetorisch und durch Rüstungsexporte. Auch in den Vereinten Nationen stimmte Deutschland mehrfach gegen oder enthielt sich bei Resolutionen, die einen sofortigen Waffenstillstand forderten. Was aus Berliner Sicht Ausdruck von Solidarität war, wirkt im Ausland schnell wie eine einseitige Parteinahme. Besonders im globalen Süden hat das Bild gelitten. Dort erinnert man sich noch sehr genau an Deutschlands lautstarke Berufung auf das Völkerrecht im Ukraine-Krieg und sieht nun, wie vorsichtig oder ablehnend Berlin auf ähnliche Vorwürfe gegen Israel reagiert. Dieser Kontrast gilt vielen als Paradebeispiel für Doppelmoral. Symbolträchtig wurde ein Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Nicaragua warf Deutschland im März 2024 vor, mit seinen Waffenexporten an Israel gegen die Pflicht zur Verhinderung von Völkermord zu verstoßen. Zwar hat der Internationale Gerichtshof Eilanträge abgewiesen, das Hauptverfahren läuft aber weiter. Und allein die Tatsache, dass ein solches Verfahren existiert, kratzt am internationalen Selbstbild Deutschlands.
Auch innenpolitisch gab es wachsende Spannungen. Während die Bundesregierung ihre Linie hielt, forderten Menschenrechtsorganisationen, Teile der Opposition und ein großer Teil der Zivilgesellschaft Kurskorrekturen. Meinungsumfragen zeigen, eine Mehrheit der Deutschen will mehr Druck auf Israel ausüben, um den Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu erzwingen. Erst quasi jetzt lässt sich zumindest im Verhalten eine Spur von Kehrtwende erkennen. Bundeskanzler Merz kündigte an, alle militärischen Exporte, die im Gazastreifen eingesetzt werden könnten, vorerst zu stoppen. Der Schritt folgte nicht nur innerem Druck, sondern auch internationalen Appellen, etwa von mehr als 100 israelischen Akademikerinnen und Akademikern, die Deutschland an die Lehren aus der deutschen Geschichte erinnerten. Zögerlichkeit könnte weitere Gräueltaten ermöglichen. Doch der Kurswechsel kam spät, und das macht ihn in den Augen vieler auch weniger glaubwürdig. Er wirkte wie eine Reaktion auf politischen Druck, nicht wie ein Ausdruck eigener Überzeugung. Kritiker im In- und Ausland sehen darin den Beleg für eine fehlende, konsistente Wertepolitik. Außenpolitisch hat diese Haltung Spuren hinterlassen. Staaten im Nahen Osten und im globalen Süden, die Deutschland lange als moralische Instanz gesehen haben, nehmen es inzwischen als Akteur wahr, der Menschenrechte selektiv verteidigt. Dort mit Nachdruck, wo es in die eigene Strategie passt, und mit Schweigen oder Relativierungen, wenn enge Partner betroffen sind.
Diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit hat die Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik in multilateralen Foren geschwächt. Wer sich in Zukunft auf Deutschland als neutralen Vermittler berufen will, wird öfter mit Misstrauen rechnen müssen. Hinzu kommt die innenpolitische Dimension. Die Debatte über Meinungsfreiheit, Proteste gegen die deutsche Gaza-Politik und der Umgang mit palästinensischen Stimmen im Inland haben das Bild verstärkt, dass hier nicht mit gleichem Maß gemessen wird. Für eine Regierung, die internationale Rechtsstaatlichkeit hochhält, ist das ein problematisches Signal. Die Bilanz fällt damit doppelt kritisch aus. Nach außen ist Deutschlands Ansehen als werteorientierter Akteur angeschlagen. Nach innen ist die Gesellschaft in dieser Frage tief gespalten. Beides untergräbt die Fähigkeit, in internationalen Krisen glaubwürdig zu handeln. Um Vertrauen zurückzugewinnen, wäre mehr nötig als ein einzelner Kurswechsel. Es braucht konsequente, frühzeitige und vor allem kohärente Wertepolitik, eine, die Menschenrechte nicht nur selektiv verteidigt, sondern universell. Dazu gehören klare Positionen bei der Einhaltung humanitärer Normen, abgestimmte und transparente Entscheidungen und ein offener Dialog mit Partnern im In- und Ausland, der auch kritische Selbstreflexion zulässt. Solange diese Linie fehlt, bleibt die Gefahr bestehen, dass Deutschlands Stimme in internationalen Krisen bestenfalls zwar laut, aber nicht mehr überzeugend ist.
Näher erklärt. Die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung ist seit Jahrzehnten der wohl bekannteste, aber auch umstrittenste Ansatz zur Beilegung des israelisch-palästinensischen Konflikts. Daher erachten wir die Erklärung dieser Idee als zentral für ein besseres Gesamtverständnis unserer heutigen Folge und wollen uns diesem Thema jetzt im Näher erklärt einmal genauer widmen. Die Grundidee. Neben Israel entsteht ein unabhängiger Staat Palästina, bestehend aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen, mit Ost-Jerusalem als geplanter Hauptstadt. Beide Staaten sollen in Frieden, Sicherheit und gegenseitiger Anerkennung nebeneinander existieren. Die Idee geht auf den UN-Teilungsplan von 1947 zurück, der das damalige britische Mandatsgebiet Palästina in einen jüdischen und einen arabischen Staat aufteilen sollte. Israel erklärte 1948 seine Unabhängigkeit, woraufhin mehrere arabische Nachbarstaaten Krieg führten. Der arabische Staat Palästina entstand nicht. Die Westbank kam unter jordanische, der Gazastreifen unter ägyptische Kontrolle. Nach dem Sechstagekrieg 1967 besetzte Israel beide Gebiete. In einer Zwei-Staaten-Lösung wäre Gaza nicht nur ein geografischer Bestandteil Palästinas, sondern auch eine Art Testfall für staatliche Souveränität. Wer in Gaza politische, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Kontrolle hat, beeinflusst direkt die Machbarkeit eines palästinensischen Staates. Israels aktuelle Pläne, Gaza-Stadt vollständig einzunehmen und eine neue Verwaltung einzusetzen, stehen deshalb im direkten Spannungsverhältnis zu diesem Konzept. Je stärker Israel die Gebiets- und Verwaltungshoheit festschreibt, desto schwieriger wird es, Gaza später als Teil eines souveränen Palästina zu etablieren.
In den 1990er Jahren schien eine Zwei-Staaten-Lösung schon einmal greifbar nahe. Israel und die palästinensische Befreiungsorganisation einigten sich in den Oslo-Abkommen von 1993 und 1995 auf eine schrittweise Selbstverwaltung der Palästinenser in das Westjordanland und Gaza. Doch Gewalt, Terroranschläge, Siedlungsbau und wechselseitiges Misstrauen ließen den Prozess scheitern. Seitdem ist die politische Landschaft weiter fragmentiert, mit der Hamas als de facto Herrscherin in Gaza seit 2007 und der Fatah-dominierten Autonomiebehörde im Westjordanland. Der Überfall der Hamas auf Israel im Oktober 2023 ließ eine Zwei-Staaten-Lösung zusätzlich in noch weitere Ferne rücken. Übrigens ein kleiner Einschub an dieser Stelle, wer sich für die Hamas näher interessiert, hier haben wir uns im Näher erklärt unserer Folge 39 gewidmet, in der es unter anderem Fokus schon einmal um den Nahostkonflikt ging. Aber zurück zur heutigen Rubrik. Die Vereinten Nationen, die EU, die USA und viele andere Staaten bekennen sich offiziell weiterhin zur Zwei-Staaten-Lösung. Länder wie Spanien, Irland oder Norwegen haben Palästina als Staat bereits anerkannt. Frankreich hat jüngst angekündigt, dies ebenfalls zu tun. Deutschland hingegen erkennt Palästina bislang nicht an, unterstützt aber das Ziel zweier Staaten, betont jedoch zugleich das Sicherheitsinteresse Israels als oberste Priorität. Kurz gesagt, die Zwei-Staaten-Lösung ist ein Friedensplan mit klaren Linien auf dem Papier, aber einer politischen Realität, die immer mehr Korrekturflüssigkeit bräuchte. Wer die Lage in Gaza heute betrachtet, versteht schnell, warum viele sagen, die Landkarte für den Frieden ist noch lange nicht gezeichnet.
Die heutige Folge hat uns einmal mehr vor Augen geführt, wie untrennbar weltpolitische Ereignisse, humanitäre Katastrophen und nationale Interessen miteinander verknüpft sind. Und wie komplex die Aufgabe ist, zwischen diesen oft widersprüchlichen Faktoren eine glaubwürdige Haltung einzunehmen. Die Situation im Gazastreifen ist nicht nur eine der größten humanitären Krisen unserer Zeit, sie ist auch ein Härtetest für die Glaubwürdigkeit einer internationalen Wertepolitik. Sie verlangt klare Worte, aber vor allem auch entschlossenes, kohärentes Handeln von Staaten, die durch Einfluss, wirtschaftliche Beziehungen oder diplomatische Netzwerke in der Lage wären, auf eine Deeskalation und die Einhaltung humanitärer Normen hinzuwirken. Deutschland steht dabei in einem Spannungsfeld aus historischer Verantwortung, sicherheitspolitischen Interessen und dem eigenen Anspruch, eine werteorientierte Außenpolitik zu betreiben. Die lange Zeit sehr einseitige Parteinahme für Israel hat das internationale Ansehen beschädigt und das Bild einer selektiven Wertepolitik verfestigt. Der jüngste Teilstopp von Waffenexporten ist ein Schritt, aber er kommt spät. Und auch nur im Kontext einer umfassenderen, konsistenten Linie könnte er glaubwürdige Wirkung entfalten. Wenn Deutschland seine Rolle als moralische Instanz und verlässlicher Vermittler bewahren will, muss es Prinzipien konsequent vertreten, unabhängig davon, wer sie verletzt. Am Ende bleibt die Erkenntnis, Glaubwürdigkeit in der Außenpolitik entsteht nicht allein aus historischen Bindungen oder moralischen Appellen, sondern aus kohärentem Handeln. Und daran wird sich auch die deutsche Politik im Nahen Osten messen lassen müssen.
Eine Bemerkung zum Schluss. Der Nahostkonflikt und damit verbundene Themen sind sehr komplex und erfordern einen sensiblen Umgang. Das ist uns bewusst und heute ging es uns auch nicht darum, diesen Konflikt in irgendeiner Form zu bewerten. Wir haben in unserer 39. Folge vom 16. Oktober 2023 schon einmal versucht, uns diesem Thema anzunähern und verlinken euch diese Folge noch einmal in den Shownotes, falls ihr da mal reinhören und das Thema mit anderem Fokus vertiefen möchtet. Und zwar und ist es ein wichtiges Anliegen, auch über diesen Podcast noch einmal auf die derzeitigen katastrophalen und menschenunwürdigen Bedingungen aufmerksam zu machen, unter denen die Bevölkerung im Gazastreifen nun seit fast 2 Jahren leben und leiden muss. Gleichzeitig lag unser Themenfokus heute auf dem Umgang Deutschlands mit dem Gazakrieg und Israel. Im Übrigen trägt unseres Erachtens Israel die klare Hauptverantwortung für die Entstehung einer der aktuell größten humanitären Krisen weltweit. Dass Deutschland diese Verantwortung bisher sehr zurückhaltend anmahnte, hat der Außenwahrnehmung und Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik in Fragen werteorientierter Politik durchaus geschadet. Schreibt uns doch gerne mal, wie ihr zur deutschen Haltung gegenüber Israel und dem Gazakrieg steht und wie ihr Deutschlands Bild nach außen in diesem Kontext so wahrnehmt. Kontaktmöglichkeiten findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Wir würden uns sehr über einen Kontakt mit euch freuen. Und damit schließen wir die heutige Episode, bedanken uns fürs Zuhören und verabschieden uns in den Restsommer, der uns hoffentlich auch wettertechnisch noch eine Weile erhalten bleibt. Wir hören uns dann planmäßig am 7. September wieder. Habt bis dahin eine schöne, sonnige und entspannte Sommerzeit und passt auf euch auf. Macht's gut und Servus aus München.
Bis bald. Ciao, ciao.